HR-Info. Himmel und Erde.
Wenn morgen die katholischen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammenkommen, dann dürfte es hinter verschlossenen Türen doch hier und da wohl auch mal etwas geräuschvoller zugehen. Genau ein Jahr, nachdem die sogenannte Missbrauchsstudie veröffentlicht wurde, und ein halbes Jahr, nachdem die Bischöfe beschlossen hatten, auf einem sogenannten synodalen Weg die drängendsten Reformfragen anzugehen, wollen sie jetzt über weitere Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal und der Kirchenkrise diskutieren. Da allerdings haben einige Bischöfe höchst unterschiedliche Ansichten und haben die auch in den vergangenen Wochen und Tagen öffentlich kundgetan. Viele Missbrauchsopfer dagegen sind enttäuscht darüber, wie die Kirche den Missbrauchsskandal aufarbeitet. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe von Himmel und Erde. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema freuen wir uns an den reifen Früchten des Herbstes und fragen, wie das eigentlich mit Reifungsprozessen im Leben ist. Wie wir zum Beispiel ein Gefühl dafür entwickeln, wann eine Entscheidung reif ist und was denn eine reife Persönlichkeit auszeichnet. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Schön, dass Sie da sind. Das Erschrecken war groß vor genau einem Jahr. Da legten die katholischen deutschen Bischöfe eine breit angelegte Untersuchung vor zu den zahlreichen Fällen sexueller Gewalt durch Priester und versprachen Aufklärung und die Übernahme von Verantwortung. Ab morgen kommen die Bischöfe wieder zu ihrer Herbsttagung in Fulda zusammen und müssen sich die Frage gefallen lassen, was denn passiert ist in dem einen Jahr.
Das Statement von Reinhard Kardinal Marx vor einem Jahr klang vielversprechend.
Die Opfer, die Betroffenen, haben ein Recht auf Wahrheit und Gerechtigkeit.
Aber Doris Reisinger, die ein Buch darüber geschrieben hat, wie sie als Nonne missbraucht worden ist, fühlt sich im Stich gelassen.
Wenn das impliziert, dass man erfährt, nicht nur wer hat Taten begangen, sondern vor allem wer hat vertuscht. Und Gerechtigkeit in dem Sinne, dass auch Vertuscher zum Beispiel zur Verantwortung gezogen wären, das hat ja nicht mal angefangen. Das existiert einfach nicht. Darüber wird intern in der Kirche nicht wirklich gesprochen.
Maßlos enttäuscht ist die ehemalige Nonne vom Papst.
Dass auch der Papst im Februar beim Missbrauchsgipfel in Rom sich nicht entblödet, sich hinzustellen und zu sagen, es ist der Teufel. Das ist derart, das ist auch theologisch, das ist in jeder Hinsicht einfach vollkommen daneben und es ist natürlich der Versuch, das Böse irgendwo auszulagern, nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen.
Auf eine kritische Journalistenfrage bei der letzten Bischofskonferenz war Reinhard Kardinal Marx offenbar nicht vorbereitet.
Gab es einen oder zwei, die gesagt hätten, ich habe so viel persönliche Schuld auf mich geladen, ich kann eigentlich diese Verantwortung des Amtes nicht mehr tragen?
Nach einer langen Denkpause sagte er nein und fasste sich unsicher an die eigene Nase. Der Verfasser der Missbrauchsstudie, Harald Dresing, findet die Vogelstrauß-Politik der Kirche erschreckend.
Es ist ja eigentlich in keiner Institution denkbar, dass nach so einem Skandal nicht ein einziger irgendeine persönliche Verantwortung übernimmt.
Der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche, Bischof Stefan Ackermann aus Trier, sagt:
Verantwortung hat mit Aufarbeitung zu tun. Wenn man etwa an bestimmte Fälle denkt, auch zum Beispiel den Erzbischof von Freiburg, Zollitsch, der ja schon auch gesagt hat, wir haben die Dinge unterschätzt oder sind da nicht in dem Weise gut mit umgegangen, wie wir es heute sagen würden. Da sieht man das schon, dass es von Verantwortlichen von früheren Zeiten das Bemühen gibt, wirklich die Dinge anders anzuschauen. Aber wir würden heute sagen, das ist aus heutiger Sicht natürlich war, sehr vieles war wirklich nicht zielführend und auch ernsthaft genug, wie wir es heute machen würden.
Missbrauchsopfer Matthias Katsch von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch will auf der Bischofskonferenz ein Konzept zur Entschädigung der Opfer vorlegen. Eine Kommission fordert bis zu 300.000 Euro.
Jetzt müssen wir dann Entscheidungen sehen, zumindest in der Richtung, wollen wir das weiter verfolgen oder schieben wir es auf die lange Bank?
Bischof Stefan Ackermann glaubt nicht, dass die Bischöfe bereits in Fulda zu einem Ergebnis kommen.
Da wird man sicher auch noch mal darüber sprechen müssen, weil ich selber ja schon erlebt habe, auch im Gespräch mit Betroffenen, dass man auch untereinander noch mal unterschiedlicher Meinung ist. Was ist hier der richtige Weg, etwa eine Art von pauschaler Anerkennung oder eher gestuft? Darüber wird man dann noch reden müssen.
Man darf gespannt sein, ob auf die schönen Reden irgendwann auch mal Taten folgen.
Wenn morgen die Herbstvollversammlung der katholischen deutschen Bischöfe in Fulda beginnt, dann geht es vor allem um die Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal und mögliche Lösungen für die allgemeine Kirchenkrise. Es dürfte eine spannende Konferenz werden. Hier in HR Info halten wir Sie natürlich mit aktuellen Berichten in den kommenden Tagen auf dem Laufenden. Stell dir vor, es ist Gottesdienst und niemand geht hin. Der Satz mag komisch klingen, aber die Realität ist bedrückender, als viele es wahrhaben wollen. In den vergangenen 12 Jahren ist die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstbesucher um ein Drittel geschrumpft. Die evangelische Kirche in Deutschland hat jetzt eine Umfrage dazu in Auftrag gegeben mit einem ernüchternden Ergebnis. Der traditionelle Gottesdienst sonntags um 10 ist ganz klar ein Auslaufmodell. Nur, was folgt daraus?
Viele Christinnen und Christen gehen vor allem aus emotionalen Gründen in die Kirche. 4/5 der in der Studie Befragten gaben an, dass sie besonders die gottesdienstliche Atmosphäre ansprechen müsse.
Das Wichtigste ist offensichtlich für viele Menschen, dass der Gottesdienst ihrem Glauben gut tut oder sie ihn als spirituell wertvoll empfinden,
sagt Julia Koll. Die Pastorin hat die Arbeitsgruppe Kirchgangsstudie 2019 der Liturgischen Konferenz der EKD geleitet. Ein weiteres Ergebnis: Die Musik ist vielen Kirchgängern wichtig, aber
die Geister scheiden sich. Was dem einen liegt, missfällt der anderen. Also wir stoßen hier schnell, gerade auch bei der Musik, auf ein Ausmaß an gesellschaftlicher Ausdifferenzierung, das sich von einer Gottesdienstform eigentlich nicht mehr einfangen lässt.
In die traditionellen Kirchenlieder stimmen nicht mehr alle inbrünstig mit ein, meint auch Emilia Hanke. Sie ist in der evangelischen Nordkirche Leiterin der Arbeitsstelle Kirche im Dialog. So sei beispielsweise bei Trauerfeiern zu beobachten, dass die Hinterbliebenen sich eher volkstümliche oder Poplieder von der CD wünschen würden als traditionelle Kirchenlieder.
Wir sind als Kirche nicht mehr in der Position zu sagen, das hat für euch relevant zu sein, sondern die Menschen bestimmen, was für sie relevant ist und wir müssen uns danach richten, wenn wir sie erreichen wollen.
Die Studie belegt, dass der Gottesdienst am Sonntagvormittag vor allem etwas für Insider ist.
Das ist eigentlich ein Zielgruppengottesdienst für Ältere und Ehrenamtliche.
Also die Klientel, die in der Tendenz ja auch weniger wird und irgendwann ausstirbt.
Die aktuellen Zahlen über den Gottesdienstbesuch sind für die evangelische Kirche alarmierend. Weniger als 3% der Mitglieder gehen an einem durchschnittlichen Sonntag in die Kirche. Manchmal sitzen weniger als 10 Christinnen und Christen in den Bänken. Man könne sich nicht leisten, so Emilia Hanke, zur gleichen Zeit am gleichen Ort immer die gleiche Gottesdienstform anzubieten.
Wir können unsere wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also die Kantorinnen und Kantoren, die Pastorinnen und Pastoren, nicht dafür allein in Anspruch nehmen, ein Format vorzubereiten, das von mitunter 5 Menschen besucht wird, die aber eine aussterbende Zielgruppe sind. Das wird nicht reichen, um ihn lebendig zu halten.
Für Emilia Hanke geht es um Alternativen. Um andere Musik, einen neuen Predigtstil, eine niederschwellige Liturgie, veränderte Gottesdienstzeiten und Orte. Und gefragt seien auch neue Werbestrategien. Sie verweist auf einen Pfarrer, der öfter mal einen sehr speziellen Gottesdienst wagt.
Das letzte Experiment war ein eBay-Gottesdienst, bei dem er das Thema der Predigt auf eBay versteigert hat. Das sorgt natürlich nicht zwangsläufig dafür, dass mehr Leute kommen. Es sorgt aber natürlich für eine ganz andere Form von Öffentlichkeit, für das Medium Gottesdienst. Ja.
Gewonnen hat übrigens das Thema, kommt man auch mit einer 4- ins Reich Gottes? Und für die Kollekte sprangen bei der Versteigerung 205 € heraus.
Der traditionelle Sonntagsgottesdienst ist ein Auslaufmodell, das zeigt eine aktuelle Untersuchung der evangelischen Kirche in Deutschland. Was daraus für Schlüsse zu ziehen sind, hat unser Reporter Michael Hollenbach erfragt. HR Info, Himmel und Erde. Der gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen hat am Donnerstag entschieden, Krankenkassen dürfen zukünftig einen Gentest bezahlen, bei dem im Blut einer schwangeren Frau danach gefahndet wird, ob ihr Kind möglicherweise Träger des Trisomie-Gens ist und deshalb mit dem sogenannten Down-Syndrom auf die Welt kommen könnte. Diesen Test gibt es schon seit 2012. Bisher bezahlen die Krankenkassen aber nur die risikoreicheren Fruchtwasser- und Plazenta-Untersuchungen. 3 Jahre lang ist um die jetzt beschlossene Zulassung gerungen worden. Vor allem Behindertenverbände haben sich dagegen ausgesprochen. Sie befürchten, dass der Test nicht lange freiwillig bleibt, sondern zur Regel wird und Kinder, bei denen der Verdacht auf Trisomie besteht, dann vermehrt abgetrieben werden. Auch die Kirchen sehen den Test kritisch. Der Freiburger katholische Moraltheologe Eberhard Schockenhoff befürchtet, dass vor allem die betroffenen Paare in eine schwierige Situation geraten werden.
Das wird sicherlich weiter den Druck verschärfen auf Paare, die ein behindertes Kind mit Down-Syndrom erwarten, dass sie dieses Kind dann nicht austragen werden, Der gesellschaftliche Druck ist schon jetzt erheblich. Und dieser Test hat ja medizinisch eigentlich keinen Sinn, denn es geht ja nicht darum, eine Krankheit zu erkennen, die man heilt, sondern es geht darum, Träger einer Anomalie zu identifizieren, um dann überhaupt zu verhindern, dass ein Mensch mit dieser Trisomie dann überhaupt geboren wird. Das ist ein Schritt in die selektive Medizin. Das ist vom Ansatz des medizinischen Denkens etwas ganz anderes.
Auch gesamtgesellschaftlich werde sich das Klima ändern, wenn nur noch die Norm zählt, nicht behindert zu sein, sagte Schockenhoff gegenüber dem Hessischen Rundfunk.
Alle Eltern erwarten und hoffen, dass sie ein Kind haben, das ihren Vorstellungen entspricht, das gesund ist, das nicht durch eine Behinderung mit einer Hypothek ins Leben tritt. Der Wunsch ist verständlich, aber es gab bislang eben auch immer die Möglichkeit, wenn Eltern sich dafür entschieden haben, das Kind anzunehmen, dann hatten sie doch auch die Unterstützung, die Solidarität von anderen Eltern in vergleichbaren Situationen. Und es war auch die Bereitschaft in der Gesellschaft vorhanden, das auch mitzutragen, dass dann sozusagen die Verantwortung nicht zurückdelegiert wird auf die Eltern, die quasi dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie es überhaupt dazu kommen ließen, dass das Kind geboren wurde. Eltern werden jetzt durch die Nichtnutzung eines solchen Testes und dadurch, dass sie dann, falls er ein belastendes Ergebnis zutage fördert, nicht den Schritt zum Schwangerschaftsabbruch gehen, letztlich von der Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht, dass sie dieses Kind geboren haben. Und da ist zumindest die Gefahr nicht auszuschließen, dass das langfristig auch dazu führt, dass wieder eine Entsolidarisierung der Gesellschaft mit Familien, in denen behinderte Kinder aufwachsen, gegeben sein wird.
Der Moraltheologe Schockenhoff kritisiert, dass der Trisomie 21 Gentest keine therapeutische Perspektive eröffnet, sondern nur dazu dient, behindertes Leben auszuschließen.
Das ist eine Art Rasterfahndung, weil es nur um dieses Merkmal geht. Es geht um nichts anderes. Es geht auch nicht um medizinische Hilfestellung bei der Geburt, dass man früh schon Hilfestellung geben kann, sondern es geht nur darum, ein Merkmal zu identifizieren, das dann in über 95% aller Fälle quasi automatisch die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch herbeiführt. Und das ist eigentlich in einem Rechtsstaat, der auf den Respekt vor der Würde jedes Menschen gegründet ist und der auch in seiner Rechtsordnung ein Diskriminierungsverbot ins Grundgesetz geschrieben hat, ist das eigentlich ein Unding.
Der katholische Moraltheologe Eberhard Schockenhoff aus Freiburg.
HR Info. Himmel und Erde.
Herbstanfang ist morgen. Vieles in der Natur kommt in diesen Tagen zur vollen Reife. Die Trauben hängen voll und saftig, tanken noch ein paar letzte Sonnenstunden. Äpfel glänzen rot, Nüsse fallen vom Baum. Alles braucht seine Zeit, um zu reifen. Auch der Mensch. Was macht eigentlich eine reife Persönlichkeit aus? Und wie kriegen wir ein Gespür dafür, wann etwas im Leben wirklich reif ist? Eine Entscheidung zum Beispiel. Darüber will ich mit Ihnen nachdenken in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Fangen wir ruhig mal an mit den Früchten des Herbstes. Beim Spaziergang durch die Weinberge ist mir jetzt aufgefallen, an manchen Stellen sind die Weinstöcke schon abgeerntet, an anderen hängen noch die vollen Trauben. Also habe ich mich gefragt, wie weiß der Winzer eigentlich, wann die Trauben reif sind zur Ernte?
Grün und golden präsentieren sich die Riesling-Trauben in der spätsommerlichen Sonne. An den Weinreben des Hochheimer Winzers Simon Schreiber hängen die Beeren noch in Fülle. Hier reifen Trauben, aus denen einmal Bioweine gemacht werden. Wie reif die Trauben wohl schon sind?
Ja, das passt, die Säure ist nicht so hoch. Vielleicht noch eine Woche warten, dass noch ein bisschen mehr Zucker eingelagert wird und dann ist der Riesling hier reif zur Lese.
Erklärt Schreiber beim Geschmackstest. Wann letztendlich eine Traube zur Lese reif ist, das entscheidet der Winzer anhand mehrerer Faktoren. Das Wichtigste ist, die Trauben erst einmal genau in Augenschein zu nehmen.
Man sieht der Traube direkt an, ob sie reif ist oder nicht. Und dann auch das Anfassen, wie viel Druck die Beere zum Beispiel aushält und auch das Gefühl im Mund, also wenn ich die Traube im Mund nehme, ist sie sehr glitschig oder ist sie schon, sag ich mal, sehr flüssig geworden.
Es gibt aber auch technische Hilfsmittel. In einem für Laien komplizierten Verfahren kann mit Hilfe des Mostgewichts die Dichte der Beere und somit ihr Zuckergehalt ermittelt werden. Dafür braucht man ein Refraktometer, ein Messinstrument, das die Lichtbrechung in der Beere misst. Der Reifepunkt einer Frucht hängt aber auch immer von der Traubensorte ab.
Es gibt Rebsorten, die sind früher reif, die werden früher gelesen. Also es gibt Weine, leichte Sommerweine, die sollen nicht so viel Alkohol haben, die muss ich ein bisschen früher lesen. Und es gibt hochwertige Lagenweine zum Beispiel, die können schon ein bisschen kräftiger sein und die haben dann noch ein bisschen Zeit, am Stock zu reifen und noch ein bisschen Aromen zu sammeln.
Um ein Gespür dafür zu bekommen, wann eine Traube wirklich reif zur Ernte ist, dafür brauchen Winzer eine Menge Erfahrung. Und auch die angestrebte Qualität des Produktes, das ein Winzer aus der Traube herstellen möchte, ist entscheidend für den Zeitpunkt der Lese.
Für die Sektproduktion beispielsweise muss ich sehr früh lesen, dass ich für die zweite Vergärung noch Zeit habe. Und für die Topweine, die müssen so lange wie möglich am Stock reifen, um möglichst viel Reife mitzubekommen, dass die Traube so vollreif wie möglich ist.
Die volle Reife beschert uns die besten Weine. hr-Info-Reporter Boris Kern war für uns mit einem Winzer unterwegs. Wenn das Leben reift, darum geht es im Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Es ist ja im Leben oft gar nicht so leicht, diesen besonderen Zeitpunkt herauszufinden, an dem wirklich etwas reif geworden ist. Eine Entscheidung zum Beispiel. Soll ich das Jobangebot annehmen? Welche Farbe soll jetzt an die Wand? Und will ich mich auf die Beziehung einlassen oder vielleicht doch lieber erst später? Also ich kenne das, dass ich Entscheidungen vor mir herschiebe und denke, vielleicht kommt doch noch irgendwann der große Geistesblitz. Dabei ist die Sache vielleicht längst reif zur Entscheidung. Ilona Bürgel ist Diplompsychologin, Buchautorin und Referentin für positive Psychologie. Ich habe kürzlich mit ihr gesprochen über die Frage, wie merke ich eigentlich, wann die Zeit reif ist für eine Entscheidung? Eine erste Alternative, die mir dabei einfiel, war: Kopf oder Bauch? Wer sagt mir, wann die Zeit reif ist?
Weder noch, am besten beide gemeinsam. Okay. Weil der Kopf ist so der, der die Logik hat und sagt, das musst du bedenken und sei vorsichtig, aber dafür wirst du das gewinnen, also der wägt so ab. Und der Bauch, der gibt uns so am besten mit Schmetterlingsgefühlen das Zeichen, du bist auf dem richtigen Weg. Der Bauch hält uns aber auch manchmal ab, wenn wir so ein Bauchkrummeln haben und merken, irgendwas stimmt noch nicht. Das heißt, wir sollten tatsächlich auf beide gemeinsam hören.
Gibt es denn überhaupt diesen perfekten Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist es? Oder sollte man vielleicht gelegentlich auch einfach mal loslaufen und der Rest entsteht dann erst?
Ich glaube nicht, dass es den einen perfekten Zeitpunkt gibt. Man sollte vielleicht sich mal fragen, bin ich jemand, der generell dazu neigt, Dinge zu verschieben? Das erkennt man daran, ob man zum Beispiel den Sport immer verschiebt oder das Aufräumen des Schreibtisches. Also ob man generell dazu neigt, so zu verschieben, weil dann muss man schon so ein bisschen disziplinierter auch an Entscheidungen rangehen. Häufig ist es aber so, dass vielleicht auch eine Entscheidung noch nicht reif ist und dann macht es keinen Sinn, die so durchzuprügeln. Mhm. Und hier kann man nur sagen, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn ich mich morgen entscheide. Mhm. Wichtig ist, dass ich es irgendwann tue. Und da gibt es tatsächlich den richtigen Zeitpunkt. Also wenn ich jetzt sage, nein, ich kann es wirklich nicht, dann sollte man es auch lassen und vielleicht die Entscheidung vertagen. Wenn heute Nein ist, heißt das ja nicht, dass ich nie wieder irgendwann Ja sagen kann. Also dann kann man sozusagen eine innere Wiedervorlage machen und sich vielleicht in einem Monat das Gleiche nochmal fragen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was passiert eigentlich, wenn ich so diesen richtigen Zeitpunkt übergehe? Verfällt die Chance dann? Ist es dann verpasst, eine Idee?
Nein, sondern es kann vielleicht sogar sein, dass ich einfach noch nicht reif war. Also bleiben wir bei Ihrem Thema mit dem Jobangebot. Vielleicht muss ich erst noch etwas lernen. Vielleicht habe ich doch irgendetwas in meinem alten Job noch zu Ende zu bringen, was mich davon abhält, mich jetzt zu verändern. Und dann kann das durchaus auch positiv sein, wenn ich etwas verschiebe. Und wir haben heute eine Welt, die ist mit so vielen Chancen wirklich bespickt, dass man immer noch etwas Neues dann daraus holen kann.
Sie haben es schon so ein bisschen angesprochen, so zögerliche Menschen, die ja manchmal einfach sehr vorsichtig sind, zähle ich mich vielleicht auch dazu. Was kann man denn ganz konkret lernen, um so ein bisschen auch die innere Bremse loszulassen und auch mal entschlossener zu handeln?
Ich würde vorschlagen, dass man das, was man sich vornimmt, in kleine Schritte zerlegt. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass eben der Karriereschritt scheint so weit weg, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das tatsächlich schaffe. Wenn man aber sagt, ich gehe zum Beispiel mal zum Schnuppern in die Branche, ich mache vielleicht sogar mal auch eine Woche von meinem Urlaub einfach ein Praktikum, um da mal hinter die Kulissen zu schauen. Also dass man so kleine Etappenziele sich steckt, weil die sind dann oftmals nicht so erschreckend wie so ein ganz großer Schritt. Und dann kann man sich daran trauen, rantasten und vielleicht hält das einen dann sogar auch von der falschen Entscheidung ab. Oder es bestärkt einen zu sagen, jawohl, hier bist du gut aufgehoben, geh den Weg weiter.
Wenn die Zeit reif ist für eine Entscheidung, für einen nächsten Lebensschritt, wie ich dafür ein besseres Gespür bekomme, darüber sprach ich mit Ilona Bürgel. Sie ist Diplompsychologin, Buchautorin und Referentin für positive Psychologie. HR Info, Himmel und Erde. Wenn das Leben reift, ist unser Sonntagsthema heute. Morgen ist ja Herbstanfang. Und es sind nicht nur die Trauben und die Äpfel, die mit der Zeit reif werden. Die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens sammeln, sie lassen uns reifen. Wir lernen unsere Stärken und Schwächen kennen. Wir lernen, wie wir auf Menschen und Situationen reagieren können. Wir bilden uns Meinungen, Einstellungen, eine Lebenshaltung. Diesen Reifungsprozess, den möchte ich gerne noch etwas mehr verstehen. Und der Psychotherapeut und Philosoph Dr. Matthias Jung von Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein kann mir dabei helfen. Schönen guten Morgen, Herr Jung.
Guten Morgen, Herr Dr. Baunoxi.
Herr Jung, wir sagen ja manchmal von einem Menschen, das ist eine reife Persönlichkeit. Was macht solch eine Reife eigentlich aus?
Es ist schon das einmalig Individuelle, eine gewisse Widerständigkeit, eine gewisse Kantigkeit, ein Brennen für eine Sache. Das Außergewöhnliche, etwas, was mit viel Anstrengung auch erworben ist.
Ist das eine Frage des Alters?
Nicht unbedingt. Bei Kindern haben wir Persönlichkeiten, kleine Persönlichkeiten, wo wir sagen, dieses Kind lässt sich nicht irren. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wir haben auch Persönlichkeit, auch bei Tieren, dass wir sagen, der Hund hat Charakter, der hat Persönlichkeit. Oder die Jane Goodall, die Schimpansen untersucht hat, die festgestellt hat, dass so ein 50-jähriger Primate eine ausgesprochene Persönlichkeit hatte an Fürsorge, an Leitungsqualität, an Erfahrung. Das hat schon viel zu tun mit bewusst gelebtem Leben.
Was wäre denn das Gegenteil? Wann ist ein Mensch unreif?
Wenn er nicht über sich verfügt, wo er sozusagen nicht souverän über sich ist, wo er getrieben ist, sei es mit Freud zu sprechen, vom Unbewussten, von seinen Leidenschaften, wenn er überhaupt nicht an sich gearbeitet hat und auch keine Mitgift bekommen hat, das spüren wir dann sehr schnell, dass ein Mensch haltlos ist, dass er keine festen Konturen hat. Es gibt einen sehr interessanten Hinweis bei Immanuel Kant. Kant hat unterschieden zwischen einer Person und einer Persönlichkeit. Er sagt, Person ist jeder von uns. Eine Persönlichkeit, sagt er, die zeichnet sich aus durch ihre Verfügung über Freiheit und Unabhängigkeit. Und insofern ein Mensch über Freiheit und Unabhängigkeit verfügt, ist er auch ein Bewohner intelligiblen Welt, wie Kant sagt, der geistigen Welt. Er bestimmt sich also auch durch sittliche Impulse, durch Impulse des Verstandes. Er ist nicht einfach triebhaft, ungesteuert, sondern er verfügt über sich.
Dieser Reifungsprozess, Sie haben es schon angedeutet, der spielt ja im Grunde im ganzen Leben eine Rolle. Von Kindern sagen wir, sie sind schulreif oder sie sind frühreif. Gibt es eigentlich, Herr Jung, so reife Stadien, die jeder Mensch durchläuft?
Mit Sicherheit. Wir haben natürlich verschiedene Lebenszyklen, die auch sozusagen unterschiedliche Reifegrade haben. Also wenn ich ein Winzer wäre, würde ich sagen, die haben einen unterschiedlichen Öchslegrad. Also ein Jugendlicher kann schon über eine enorme Reife verfügen. In seiner Reife ist auch sehr viel Aufbruch vorhanden, sehr viel Dynamik, sehr viel Irrtum und Versuch. Die Reife der mittleren Lebensjahre, wo wir von der Lebenszyklusforschung wissen, da stehen die generativen auf. Aufgaben an, also zu heiraten, beruflich etwas zu machen. Und dann gibt es mit absoluter Sicherheit auch nochmal den besonderen Reifegrad des Alters, wenn es denn gelebt wird. Es ist kein Automatismus, es ist kein Instinkt, sondern es hat immer wieder damit zu tun, sich dem Leben zu stellen.
Herr Jung, wir sprechen darüber, wann ein Mensch eine reife Persönlichkeit ist. Meinen wir damit, dass jemand anständig ist, mittelmäßig gezähmt, also nichts Extremes, nichts Wildes mehr?
Unter gar keinen Umständen. Also Persönlichkeit hat schon zu tun auch mit Widerstand, mit Eigensinn. Hermann Hesse hat es immer betont, den Eigensinn. Er sagt, man muss das lesen als Eigen-Sinn. Und er sagt, es ist die höchste aller Tugenden, denn da folge ich meiner eigenen Stimme und nicht einer Fremdbestimmung. Das ist etwas unglaublich Kostbares. Es wäre sogar zu fragen, natürlich auch die Persönlichkeit, die sich im Abnormen, im Grauen ergibt. Also es gibt natürlich auch die negative, schlimme Persönlichkeit.
Trotzdem, Herr Jung, kann es eigentlich auch sein, dass Reifungsschritte im Leben nicht gegangen werden oder verpasst werden im Leben?
Ja, unbedingt. Sei es, dass wir uns darum drücken, dass wir zu bequem sind, dass wir den Dingen ausweichen, dass wir uns sozusagen ins Lotterbett legen. Das fängt schon damit an, dass wir beispielsweise Ausbildungen machen, vollkommen gleichgültig, ob die akademisch sind oder ob die handwerklich sind, ob wir Abschlüsse machen, ob wir uns etwas abverlangen, ob wir das haben, was die Psychologie die Frustrationstoleranz nennt, also den Durchhaltewillen. Wir können durchaus, und sehr oft tun wir das auch, dass wir Entwicklungen verschlafen, dass wir lange Zeit brauchen. Und dann kommt oft der berühmte Leidensdruck. Und der Leidensdruck, der ist dann der, der uns einfach zwingt, uns am Riemen zu reißen und etwas zu tun. Also um es banal zu sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben verlangt uns außerordentlich viel ab. Mit Nietzsche zu sprechen, werde der du bist, werde der in dir angelegt ist. Lass deine Talente nicht verrotten. Also man kann die Talente biblisch gesprochen vergraben und man kann sie vermehren. Das ist eine ununterbrochene Aufgabe. Und ich glaube, jeder von uns, der ehrlich ist, sagt, da und da, da habe ich auch eine Entwicklung verschlafen, da habe ich mir etwas nicht abverlangt oder das hätte ich doch gern gemacht. Warum habe ich es eigentlich nicht gemacht?
Morgen ist Herbstanfang, jetzt werden die Trauben geerntet, die Äpfel, die Zwetschgen, die Früchte des Jahres, kann man sagen, sind reif geworden. Was sind denn die Früchte eines gereiften Lebens, Herr Jung?
Für mich ist eines der kostbarsten Dinge die Dankbarkeit. Einfach die Dankbarkeit. Weniger meinen Blick zu konzentrieren auf das, was im Leben schwer war. Es gibt kein einfaches Leben. Das wird einem jeder Mensch bestätigen. Und jeder trägt von uns auch Hypotheken, Altlasten mit sich herum, familiäre Altlasten, soziale Altlasten, im Zweifelsfall auch politische Altlasten, denken wir an unsere Eltern- und Großelterngeneration. Aber einmal zu sehen, um es märchenhaft zu formulieren, was waren die guten Zauberer, die guten Feen auf meinem Lebensweg, die guten Schutzengel, wenn man es religiös konnotieren will. Das macht einem reich, einfach zu sehen, was habe ich alles mitbekommen. Wenn ich mich anschaue, dann bin ich allein schon dankbar, dass ich studieren durfte. Wie viele Menschen in meinem Altersschlag konnten nicht studieren, weil die sozialen Verhältnisse nicht da waren. Ich denke allein an die Frauen, wie wenig Frauen studieren konnten, noch wie ich Studium angefangen habe, war nur ein Viertel waren Frauen. Oder dass ich gesund gewesen bin oder dass ich nach mehreren Anläufen auch mal die Liebe gefunden habe. Das ist das Schöne im Alter, dass man im Alter auch Ernte einfährt, dass man Inventur macht und sagt, es war doch vieles ganz, ganz außerordentlich.
Wenn das Leben reift und was es bedeutet, eine reife Persönlichkeit zu werden. Das war Matthias Jung, Philosoph, Psychotherapeut vom Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Dr. Warlock.
Himmel und Erde in HR Info. Wenn das Leben reift, war unser Sonntagsthema heute. Himmel und Erde gibt es natürlich auch als Podcast. Da finden Sie das Gespräch mit Matthias Jung auch in einer etwas längeren Fassung und mit noch ein paar Aspekten mehr. Bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Einfach abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.